Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen.
Heute stellen wir euch ein paar Kurse aus diesem Sommersemester vor. Wir haben mit den Studis gesprochen und sie zu den verschiedenen Veranstaltungen interviewt.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Als erstes haben wir die Vorlesung Musikgeschichte besucht. In dieser Vorlesung ging es in diesem Semester um die Musikgeschichte der Klassik und Romantik. Für die neuen Entwicklungen des 18. Jahrhunderts in Gattungen wie Streichquartett, Sinfonie, Klaviersonate, Kammermusik, später auch Kunstlied und Oper, wurde jeweils ein bedeutender Komponist oder bedeutende Komponistin als Gattungspionierin vorgestellt. Die Vorlesung führte von den Bach-Söhnen über Haydn, Mozart und Beethoven bis zu Schubert, Schumann und weiteren Romantikern. Am Ende wurde auch ein Blick auf die Entwicklung der Oper in verschiedenen Sprachen geworfen.
Was hat euch denn bewegt, diese Vorlesung jetzt zu belegen?
Also im Bachelor gibt es das Modul Musikgeschichte und da muss man, glaube ich, 4 Vorlesungen in Musikgeschichte eben belegen und diese Vorlesung ist Teil davon. Aber also persönlich mag ich auch die Epochen Klassik und Romantik sehr gern. Und ich finde die Vorlesung von Frau Skills immer sehr schön.
Also zum einen gehört das natürlich dazu, so zum Lehrplan, was man belegen muss. Und mir gefällt die Gattung Klassik-Romantik sehr gerne. Deswegen habe ich jetzt darauf quasi gewartet, um die zu nehmen.
Ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, irgendwie so die Grundlagen an Musikgeschichte irgendwie zu haben, um sich einfach besser auszukennen und vielleicht auch spätere Musikrichtungen noch mehr schätzen zu können. Ich glaube, es ist ganz gut.
Hattet ihr ein Highlight in dieser Vorlesung jetzt oder gab es irgendwas, was euch besonders überrascht hat vielleicht?
Ich glaube, besonders überrascht nicht unbedingt, aber da wir beide Klavier spielen, fanden wir den Klavier- und Liedteil sehr schön.
Das ist immer sehr angenehm, wenn man schon einiges weiß über Themen in der Vorlesung und vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr als Hintergrundinfo erfährt.
Habt ihr vielleicht eine Komponistin oder ein Stück kennengelernt, was euch besonders gut gefällt? Also ich mag generell Beethoven sehr gerne und ich fand das irgendwie schön, da noch mal ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen.
Ich habe im wunderschönen Monat Mai zum ersten Mal gehört bei der Vorlesung tatsächlich und ich fand es wunderbar.
Ich fand das Gretchen am Spinnrade sehr schön, das hatte ich vorher noch nicht auf dem Schirm und auch von, ich glaube Norma war es, die Aufnahme von Maria Callas, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Wir haben ja bereits in einer früheren Podcast-Folge über Taylor Swift gesprochen, wo wir Swifties in der Filmbühne interviewt haben, sowie mit Franziska Weigert, der Kursleiterin, über die Taylor Swift-Übung in diesem Semester gesprochen haben. In dieser Übung stand das Phänomen Taylor Swift im Mittelpunkt. In ihrer über 18 Jahre andauernden Karriere veröffentlichte sie 11 Studioalben in verschiedenen Genres. Von Country über Pop bis zu Folk und Indie-Pop und verkaufte weltweit mehr als 200 Millionen Tonträger. Im Kurs wurden die verschiedenen Alben analysiert und die Gründe für den enormen Erfolg der Künstlerin untersucht. Dabei ging es nicht nur um Dichtung und Komposition, sondern auch um die Mechanismen des modernen Musikmarkts, also um multimediale Vermarktung, Streaming, Urheberrecht und den Aufbau einer Fangemeinde. Gegen Ende des Semesters gab es im Rahmen des Kurses sogar einen Taylor Swift Filmabend, bei dem der Film The Eras Tour gezeigt wurde. Und dabei haben wir die Studis gefragt, wie ihnen die Übung eigentlich so gefallen hat.
Was war denn dein bisheriges Highlight aus der Übung oder gab es auch Sachen, die dir nicht so gut gefallen haben, was ihr besprochen habt?
Also tatsächlich hat mir die Sitzung zu Reputation am besten gefallen, weil es tatsächlich einfach auch das Album ist, das ich sehr gerne höre und es war auch mal cool, so diese Hintergründe und dieses Musikanalytische zu hören. Das war eigentlich ganz cool.
Tatsächlich ist es jede Woche mein Highlight von der Woche, zumindest was universitäre Veranstaltungen betrifft. Aber so ein Highlight ist immer jede Woche, wenn wir so Musikvideos anschauen und man sich richtig zusammenreißen muss, dass man nicht laut mitsingt. Es tut auch ein bisschen weh. Okay, das gefällt mir tatsächlich nicht so gut, dass man hier nicht lauthals wie im Stadion bei der Tour mitsingen darf. Aber ansonsten, also es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten ist es hier wunderbar.
Nicht so gut gefallen bisher tatsächlich eigentlich nichts wirklich. Und was mir gut gefallen hat, würde ich sagen, war einfach so dieser Diskurs um die Alben, auch mit Leuten, die sich selber auch auf einem, sage ich mal, tieferen Level mit den Alben und den Songs und den Lyrics und dem Songwriting und so beschäftigen und die auch als Person und da einfach verschiedene Meinungen zu sehen und den Diskurs so ein bisschen zu führen, macht durchaus Spaß.
Was nimmst du aus der Übung für dich mit, vielleicht sogar was über Taylor Swift hinausgeht?
Also ich werde auf jeden Fall mitnehmen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man Taylor Swift mag. Ich habe ja auch Leute kennengelernt, die durchaus kritisch da drauf schauen und dass es eventuell auch manche kritischen Perspektiven gibt und dass ich die auf jeden Fall genauso, ja, wertschätze ist vielleicht das falsche Wort, aber genauso akzeptiere, trotz meines Fan-Daseins. Ja, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit.
Das hinter Musik immer mehr stärkt tatsächlich, dass man so viele Dinge erst hört, wenn man es 5000 Mal anhört und ja, dass man viel mehr in Popmusik reininterpretieren kann, als man irgendwie denkt. Man denkt immer so, ja, es ist einfach so dieser und dieser und dieser Akkord und ich schreibe jetzt meine Gefühle nieder oder so, aber es ist einfach so viel mehr Struktur dahinter.
Ja, also vor allem dieses Musikwissenschaftliche, dadurch, dass ich es eben nicht direkt studiere, so vielleicht, was das angeht, so dieses Technische hinter ihren Songs und auch generell hinter Popmusik, der technische musikalische Aspekt durchaus.
Auf jeden Fall auch das Thema Feminismus. Da muss ich mich auch ein bisschen tiefer reinlesen, weil ich festgestellt habe, dass ich über Feminismus erschreckend wenig weiß auch.
Als nächstes waren wir im Kurs Musik und Schriftlichkeit. Dieser wurde als Pro-Seminar für Bachelor- bzw. für Masterstudierende als Übung angeboten. Es ging um Fragen wie, was ist Notation eigentlich und welche Funktion hat die musikalische Notation? Im Kurs wurde gezeigt, dass Notation weit mehr sein kann als nur eine Anleitung für Aufführende. Sie kann ein ästhetisches, visuelles Objekt sein oder sogar eine Denkform. Anhand von Beispielen aus Vergangenheit und Gegenwart und Notation auch über Europa hinaus wurde untersucht, wie Notation, Komposition und Klang zueinander in Beziehung stehen.
Hattet ihr irgendein Highlight im Kurs oder auch irgendwas, was euch nicht so gefallen hat?
Ich fand einfach das Thema Notation ist prinzipiell sehr interessant, weil es kann alles sein. Es ist ja ein bisschen wie Schrift oder Sprache. Das heißt, es ist wahrscheinlich die beste Form von Kommunikation, die wir haben, aber trotzdem irgendwie so fragil.
Also natürlich hat man vor dem Kurs schon, wenn man Musiknotation hört, denkt man an die normalen Noten mit Notenhälsen und Notenköpfen und so weiter. Auch wenn man natürlich weiß, dass es auch andere Formen gibt, aber irgendwie, man hat ja wirklich nur das im Kopf. Und ich finde schon, dass man jetzt ein bisschen differenzierter drauf blickt.
Ich finde auch diesen großen Überblick zu haben zwischen den Epochen, zwischen verschiedenen Musikstilen, beispielsweise Volksmusik, klassische Musik, auch geografische Unterschiede haben wir beleuchtet. Und diesen Gesamtüberblick zu haben und die Ähnlichkeiten und auch Unterschiede dazwischen zu sehen, das ist interessant. Ich würde auch sagen, dass der Horizont sich erweitert hat und man auch mal über den Tellerrand blickt von der Standardnotation, die wir sonst immer benutzen.
Ihr hattet ja auch eine Exkursion in die Bischöfliche Zentralbibliothek. Was genau habt ihr denn da gemacht und wie hat euch das gefallen?
Also ich glaube, dieses Ding, das wir besucht haben, das heißt mobiles Skriptorium. Das ist von einem Historiker da irgendwie. Es gab schon Berührungspunkte mit Musik, weil wir auch alte Notenhandschriften gesehen haben. Aber das war wahrscheinlich eher die Schriftlichkeit-Seite von dem Seminar, dass man halt gesehen hat über die Zeit, wie aufwendig es teilweise war, was dann den Wert von einer Abschrift oder so in einem ideellen Sinn auf jeden Fall nochmal erhöht.
Ja, und der Historiker, der hat das auch sehr akribisch vorbereitet und auch sehr didaktisch aufbereitet. Und er hat da verschiedene Stationen aufgebaut, beispielsweise zu Farben. Wie werden Farben gewonnen im Mittelalter? Wir haben Mönche geschrieben. Womit haben sie geschrieben? Da war auch eine Station, wo wir quasi selber das ausprobieren durften, mit einer Feder zu schreiben. Es war nicht so gut. Wir waren da nicht so geübt drin. Genau, es gab auch ein Zitat von dem Mönch, wo stand: drei Finger schreiben und der ganze Körper schmerzt. Und da sieht man mal die Ausmaße, was es heißt, 8 Stunden lang den ganzen Tag auch zu schreiben.
Also ich fand dieses mobile Skriptorium sehr, sehr gut organisiert und man hat auch von dem, der das gemacht hat, gemerkt, mit welchem Herzblut er das macht. Der hat sich auch unglaublich gefreut, wenn man irgendwie Wünsche oder Anregungen gegeben hat, weil er wirklich sehr interessiert war, wie er es noch besser machen könnte. Und natürlich ist es, wenn man natürlich studiert, wird es schon oft trocken. Ich meine, man ist halt viel im Internet auch unterwegs oder in irgendwelchen Büchereien. Aber dass man auch wirklich mal in gewisser Weise Originalstücke anfassen kann, das passiert halt in der Vorlesung selten. Es passiert auch, aber da hatte man eine große Bandbreite an Sachen und man konnte natürlich auch selber mal schreiben und das ausprobieren. Und das ist natürlich schon mal was anderes.
Wie bereits in einigen Sommersemestern zuvor fand auch dieses Mal wieder die Übung Singen aus alten Handschriften und Drucken statt. Dabei wird direkt aus historischen Quellen musiziert. Die Übung beschäftigt sich dabei mit den Herausforderungen, die diese Notationen mit sich bringen, zum Beispiel bei der Textunterlegung
oder bei der uns wenig vertrauten Notation und wie man mit solchen Schwierigkeiten umgehen kann. Das zentrale Thema war in diesem Semester die Parodiemesse Missa Susanna Jour von Orlando Di Lasso. Ausgehend von Didier Lupis berühmter Chanson Susanna Jour über die keusche Susanna aus dem Buch Daniel wurde untersucht, wie Orlando Di Lasso diese Vorlage in seiner gleichnamigen Chanson und Messe verarbeitet hat. Besonders spannend, die Messe ist in vielen Quellen überliefert und drei davon befinden sich hier in Regensburg. Diese durften die Studierenden kennenlernen. Ihr habt ja auch zwei Exkursionen gemacht, einmal ins Historische Museum und dann auch in die Bischöfliche Zentralbibliothek. Was habt ihr denn da genau angeschaut und wie hat euch das gefallen?
Ja, das waren natürlich zwei sehr schöne Stunden. In der Bischöflichen Zentralbibliothek haben wir uns verschiedene Handschriften und Drucke angeschaut, die zum einen unsere Messe überliefern, aber auch andere Werke von Lasso oder auch einfach an sich interessant sind. Das war sehr schön, weil man da selber auch rumblättern durfte, wenn man saubere Hände hatte. Und im Historischen Museum hatten wir die sehr einzigartige Gelegenheit, den Meyerhofer Kodex einzusehen. War extra eine Restauratorin da und hat uns den gezeigt. Das war sehr interessant, weil das sieht man nicht alle Tage.
Wir haben eine Prachthandschrift, eine wahnsinnig prunkvolle, auch illuminierte Handschrift angeschaut und in der Bischöflichen Zentralbibliothek waren es dann Chorbücher, Stimmbücher, teilweise auch Dinge, die nicht mit unserem Repertoire zu tun hatten, aber durchaus interessant sind. Und in Regensburg gibt es wahnsinnig viele solche tollen Schätze und deswegen ist es immer wieder toll, wenn man sowas auch mal live sehen darf.
In dem Historischen Museum haben wir den Meyerhofer Kodex angeschaut und das war eine Herausforderung für die Dame, die uns das gezeigt hat, denn den Kodex darf man nicht ganz öffnen, sondern nur in einem bestimmten Winkel und die musste dieses große, schwere Ding da uns immer zeigen und hochhalten und ich glaube, die hatte am nächsten Tag einen Muskelkater.
Ich war bei der Bischöflichen Zentralbibliothek mit dabei und da haben wir auch zahlreiche Originalquellen anschauen dürfen. Und ich fand persönlich besonders interessant, also die Fehler oder was quasi über die Zeit verloren gegangen ist mit der sauren Tinte, wie sich das durch das Papier gefressen hat, auch wie man das restauriert. Oder auch teilweise die lustigen Sidefacts, die die Mönche dann auch noch in die Noten reingeschrieben haben. Wenn man mal was vergessen hat, wurde da eine Hand eingemalt, wo man dann drunter noch eine kleine Zeile hatte mit den Tönen, die halt noch hinzukamen.
Dann ging es ja dieses Semester um Di Lassos Missa Susanna Jour. Was genau habt ihr denn jetzt da gesungen?
Wir haben angefangen mit der Chanson von Didier Lupi, was die Grundlage von den ganzen Susanne-Vertonungen eigentlich ist, sind dann weitergegangen zur Chanson von Lasso und eben jetzt zum Schluss bei der Missa angekommen.
Was sind denn besondere Herausforderungen, wenn man aus alten Handschriften und Drucken singt?
Also für mich persönlich ist es vom Latzingen eine Herausforderung und ich weiß nicht, ob da die alte Handschrift so viel eine Rolle spielt als das vom Latzingen. Was aber eine Rolle spielt bei den alten Handschriften sind die Pausen, weil die Pausenzeichen kann man teilweise leicht verwechseln und dass man sich da nicht verzählt, ist eine Sache. Es gibt keine Taktstriche und somit auch keine Taktzahlen. Das heißt, man kann auch nicht bei den anderen Stimmen so gut einsehen, okay, das ist mein Ton, da springe ich jetzt noch ein. Man muss immer schauen, dass man richtig ist.
Und bei der Messe ist die große Herausforderung jetzt auch die Verteilung, vor allem beim Kyrie war das so die Verteilung des Textes. Schauen wir mal, wie das heute beim Gloria so klappt.
Also für mich persönlich kann ich sagen, ist die größte Herausforderung tatsächlich rhythmisch sicher zu werden, weil man keinerlei Taktstriche oder Mensurstriche zur Orientierung hat, sondern man muss tatsächlich den Rhythmus erstmal sehr genau lesen und dann die Töne finden sich schon irgendwie, aber der Rhythmus ist, glaube ich, erstmal entscheidend, den zu knacken und richtig umzusetzen.
Damit ihr auch hören könnt, was in der Übung so gesungen wurde, haben wir auch ein Hörbeispiel aufgenommen. Hier ist ein Ausschnitt aus Lupis Chanson Susanna Jour.
Sie schäfe, sie ist Ostern, wo
jedem Semester wird das Pro-Seminar Einführung in das musikwissenschaftliche Arbeiten angeboten. Darin lernen die Studierenden die Techniken kennen, die sie für spätere Hausarbeiten brauchen werden, wie Bibliografieren oder das Erstellen eines Literaturverzeichnisses. Außerdem erhalten sie einen Überblick über die wichtigste Fachliteratur der Musikwissenschaft. Das Ziel ist es, am Ende des Semesters eine eigene Hausarbeit zu einem Thema aus einem vorgegebenen Themenpool zu schreiben und das Gelernte darin anzuwenden. Was habt ihr denn so in dem Kurs gelernt?
Ja, grundsätzlich glaube ich so, wie man zitiert, wie man eine Hausarbeit schreibt, einfach so Grundformen, was man halt brauchen kann, also Handwerkszeug.
Die Eigenarten des musikwissenschaftlichen Arbeitens, wie man das generell formell gestaltet, welche Aspekte wichtig sind, vor allem historische Hintergründe und wie man das Ganze einordnen kann und in einen Fließtext auch bringen kann.
Ich denke, das Wichtigste wurde jetzt schon gesagt, aber einfach, dass man mal wieder einen groben Überblick über das hat, wie man eine Hausarbeit gut schreibt oder jetzt auch, wir mussten Referate machen, dass man das wieder alles gut hinbekommt.
Jetzt ist schon angeklungen, musikwissenschaftliches Arbeiten. Unterscheidet sich das dann irgendwie von anderen wissenschaftlichen Arbeiten?
Bedingt schon. Also die Zitierweise war zum Beispiel anders wie in den anderen Fächern, wo ich Hausarbeiten schreiben musste. Und ich denke dadurch, dass du halt häufig auch bei Musikwissenschaft mit Notenbeispielen arbeitest, durchaus schon ein bisschen anders.
Als Jurist kann ich da ein komplettes Kontrastprogramm zu sagen. In Musikwissenschaft sind die Quellen weit weniger systematisiert und viel kreativer, auch in der Zitierweise, wo man bei den Juristen ganz starr Randnummern hat und Paragraphen und das hat man hier nicht, sondern man muss sich die Quellen wirklich aussuchen und dann auch entsprechend korrekt zitieren, je nachdem, welche Quellenform man hat.
Ja, also ich glaube, das Besondere und auch das Schwierige bei der Musikwissenschaft ist halt, dass die Quellen teilweise wirklich schwer einzuordnen sind, weil es gibt halt auch viele alte Quellen, die man dann irgendwie in Kontext zu dem neuen jetzt setzen muss. Und ansonsten allgemein natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt bei Noten recherchiert als in anderen wissenschaftlichen Feldern.
In diesem Semester gab es nur ein einziges Hauptseminar, und zwar zu einem besonders spannenden Thema, der tschechischen Musik von 1890 bis 1918. Diese Zeit war geprägt von Aufbrüchen in die Moderne und von dem Streben nach einer eigenen nationalen Musiksprache. Zu den wichtigsten Komponisten zählen Leoš Janáček, Josef Bohuslav Förster, Vítězslav Novák und Josef Suk. Während Novák und Suk aus der Schule Antonín Dvořáks kommen und dessen Stil in eine moderne Tonsprache gesetzt haben, setzt sich Janáček bewusst von der deutsch-österreichischen Musik ab. Mit seiner Oper Jenufa erschafft er ein Werk, das Volksliedhaftes und moderne Opernelemente verbindet. Kanntet ihr denn vorher schon irgendeinen Komponisten oder Komponistin aus der tschechischen Musikmoderne?
Ich tatsächlich nicht, denke ich. Also mit tschechischen Komponisten verbinde ich eher Dvořák und das war es mehr oder weniger.
Ja, tatsächlich. Also Janáček war mir natürlich ein Begriff. Und von Novák habe ich mal einen Klavierzyklus gespielt in der Dämmerung. Da habe ich in der Bischöflichen Zentralbibliothek die Noten entdeckt. Gut, Suk natürlich auch ein paar Stücke, aber so richtig beschäftigt mit denen habe ich mich noch nie.
Ja, Janáček kennt man irgendwie. Allerdings habe ich den nie wirklich in diese tschechische Moderne eingeordnet, beziehungsweise sonst kannte ich auch keinen vorher.
Die Violinschule von Suk, aber nicht so wirklich, was er komponiert hat, außer seiner Violinschule.
Was habt ihr in dem Kurs denn so gelernt?
Ja, wir haben ganz viel Musik kennengelernt, die ich vorher nicht kannte.
Ich habe auch ganz viel Musik und ganz viele Komponisten kennengelernt, die ich davor nicht kannte. Und auch vielleicht die Art, darüber nachzudenken, über Nationales in der Musik, spezifisch auch tschechische Musik. Da haben wir auch Texte gelesen.
Also ich habe im Wesentlichen das ganze Semester lang hinterfragt, wie modern eigentlich die Musik ist. Also ich glaube, das war meine wesentliche Erkenntnis, einzuordnen, wie modern das eigentlich ist und wie viel wird's als modern einfach verkauft.
Ich habe vor allem tschechische Komponisten kennengelernt, die ich nicht kannte oder die ich nur den Namen nach kannte. Also ich habe mein Repertoire auf jeden Fall erweitert. Das Highlight war ganz klar mein Referat. Also nicht im Sinne davon, dass mein Referat über allem steht, sondern tatsächlich das Stück in der Tatra, das gefällt mir sehr gut.
Was ist denn das Thema deiner Hausarbeit?
Also ich bin ja Klavier- und Liedaffin und da habe ich mir einen Liedzyklus ausgewählt von Vítězslav Novák. Der heißt Nocturnus, das sind 8 Lieder und die werde ich in meiner Hausarbeit behandeln.
Also ich beschäftige mich mit Vítězslav Novák, speziell mit seiner Kammermusik und eigentlich passend zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, geht es auch viel darum, wie modern ist die Musik und wo sind Rezeptionen von früheren Epochen, Brahms zum Beispiel, Beethoven an manchen Stellen.
Ich bin ja opernaffin und ein Highlight war, dass ich eine Oper kennengelernt habe, die ich vorher nicht kannte. Es ist zwar ein grausiger Inhalt bei dieser Oper, aber trotz allem wird es das Thema von meiner Seminararbeit sein. Kann auch gleich den Titel sagen. Der wird lauten Stilbildende Elemente in Leos Janáčeks Oper Jenúva. Und da geht's um Sprachmelodie, es geht um Volksmusik, folkloristische Elemente in der Oper. Und ich gehe der Frage nach, ob es tatsächlich ein Leitmotiv gibt, beziehungsweise ein Erinnerungsmotiv.
Franz Schubert lebte von 1797 bis 1828 und gilt als einer der wichtigsten Liedkomponisten seiner Epoche. Mit rund 600 Liedern hat er das Kunstlied als Gattung maßgeblich geprägt. Besonders durch seine komplexe musikalische Umsetzung der Texte. Im Proseminar in diesem Semester wurde die anhaltende Beliebtheit seiner Werke untersucht und ausgewählte Lieder wie der Erlkönig oder das Gretchen am Spinnrade analysiert. Außerdem standen Ausschnitte aus seinen bekannten Liederzyklen Die schöne Müllerin, Winterreise und Schwanengesang im Fokus. Gab es schon irgendwas, was euch besonders gut gefallen hat im Kurs? Gab es ein Highlight oder gab es auch was, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat?
Also am Anfang dachte ich mir erstmal so, oh Gott, wo bin ich hier reingeraten? Also im ersten Moment waren die Lieder jetzt nicht so unfassbar zugänglich für mich, aber das hat sich sehr schnell geändert. Also ich fand den Diskussionsraum super angenehm und dadurch, dass die ganze Zeit frische Perspektiven und neue Interpretationsansätze geliefert wurden, hat man einen ganz anderen Zugang zu den Liedern bekommen. Das war echt total interessant und hat mir jetzt einen ganz neuen Blickwinkel auf so Kunstlieder und vor allem diese Zyklusgebundenheit gebracht.
Kann ich nur anschließen. Ich hätte nicht gedacht, dass man so eintauchen kann in diese Sachen und dass man sich so dafür begeistern kann. Und das ist echt sehr, sehr interessant, auch dann so diese Reise zum Beispiel eines Protagonisten innerhalb dieser Lieder so nachzufolgen. Und so.
Das knüpft auch gleich an die nächste Frage an. Hört ihr die Lieder denn jetzt anders nach der Analyse?
Auf jeden Fall. Also ich habe die Lieder halt davor gar nicht gehört. Aber dieser Unterschied, wenn man die jetzt zur Vorbereitung auf den Kurs hört und dann nochmal während des Kurses bei den Referaten, waren schon nochmal gewaltig. Also so dieses ein- bis zweimalige Durchhören mit ein bisschen Notenblatt Notizen schreiben, da wirkt das Lied ganz anders, als wenn du dann zusammen als Gruppe nochmal so tiefer einsteigst.
Mir persönlich geht es so, dass ich nicht so oft einfach über so ein Lied drüber gehe und dann mir voll viele Sachen eigentlich entgehen. Und wenn man sich so lange damit beschäftigt, dann wird einem klar, was da eigentlich alles drinsteckt.
Ihr habt Referate gehalten und schreibt auch eine Hausarbeit. Was ist denn euer Thema und warum habt ihr euch genau das ausgesucht?
Gerade meine Favorite-Idee ist, dass ich mir anschaue, wie Schubert den Wasserkreislauf und die verschiedenen Aggregatzustände vom Wasser vertont und wie er das mit dem Empfinden des lyrischen Ich in Verbindung setzt.
Ich glaube, ich wollte irgendwie auf das Motiv Tod eingehen und wie das durch die Lieder so verarbeitet wird.
Im letzten Kurs, den wir euch vorstellen wollen, dreht sich alles um einen der größten Stars des Jazz, Miles Davis. Er hat nicht nur die Jazzwelt geprägt, sondern gleich mehrere wichtige Stilwechsel im Modern Jazz mitgestaltet. Vom Bebop über Cool Jazz und Model Jazz bis hin zu Jazz Rock und Fusion. Besonders sein einzigartiger Sound auf der Trompete hat ihn unverwechselbar gemacht. In der Übung wurde seine musikalische Entwicklung verfolgt und sein Einfluss auf diese Stilrichtungen analysiert. Was hat euch denn dazu bewegt, dieses Seminar zu besuchen?
Ich würde sagen, prinzipiell Neugier und Interesse. Ich bin noch nicht so bewandert, würde ich sagen, im Jazz insgesamt und ich hatte Lust, mich einfach mal ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen.
Also ich mache selber auch Musik, auch in die Richtung Jazz und kenne natürlich dann Miles Davis schon, aber es war einfach für mich interessant zu sehen, wie sein ganzes Leben so aufgebaut ist und einfach ein bisschen genauere Infos kriegen.
Bei uns in der Musikwissenschaft ist jetzt modernere Musik nicht so vertreten und dann ist es mal eine schöne Abwechslung, jetzt auch was über Jazz zu hören und über Miles Davis.
Was habt ihr denn so im Kurs jetzt gelernt?
Ich habe auf jeden Fall einige gute Alben entdeckt, die man sich dann gerne mal anhört. Ich wusste nicht, dass diese Variation über so viele Genres so breit ist und von diesem ganz traditionellen Jazz bis hin zu diesem Hip-Hop-Jazz-Album und dass diese Range irgendwie so groß ist.
Irgendwie war auch oft derselbe Ablauf, dass er irgendwie sich sehr krass entwickelt hat und dann in eine neue Richtung gegangen ist und dann kam wieder so ein Downfall, wo er dann abhängig geworden ist und dann kam irgendwie wieder eine neue Epoche im Jazz und das hat sich so irgendwie 3-4 Mal wiederholt.
Ihr habt ja auch Referate halten müssen. Was war denn da euer Thema?
Ich habe über das zweite Miles Davis Quintett ein Referat gehalten, also über eine Band.
Ich halte nächste Woche noch. Es geht um Miles Davis Fusion Phase nach Bitches Brew. Und da gibt es so 3-4 Alben, die da so herausstechen. Und ich muss mich aber noch ein bisschen genauer beschäftigen.
Ich habe mein Referat über Bitches Brew gehalten. Auch die Entstehungsgeschichte, die Musiker, insgesamt die Titel.
Vielen Dank an alle, die sich zu einem Interview bereit erklärt haben. Und danke euch wie immer fürs Zuhören. Schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Darin sprechen wir mit verschiedenen DoktorandInnen vom Institut. Bis dahin, ciao.
Ciao.